Unser Thema: Spuren der Sintflut. Der Bericht der Bibel und seine geologischen Folgen, also Spuren, die man im Stein finden kann. Im Sintflutbericht der Bibel lesen wir, ja, die Wasser nahmen so sehr überhand, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. Sie sehen das in Fragezeichen hier erschienen. Dann kann man kann sich ohne weiteres fragen, wenn man, wie meine Frau und ich, in den hohen Bergen lebt, gäbe es genug Wasser, um die hohen Berge von heute zu bedecken? Das ist eine der Fragen, die wir heute Abend nachgehen werden. Wir lassen sie mal offen. Wir wollen jetzt eine wissenschaftliche Grundlage legen, damit Sie das verstehen, was ich nachher dann bringen werde. Ich denke, dass praktisch jedem von uns aufgefallen ist, dass sehr viel Gestein bei uns hier in Deutschland, Schweiz, eigentlich auf der ganzen Welt, sehr viel Gestein ist geschichtet. Die Geschichte der Felsen können waagrecht liegen. Die Geschichte der Felsen können aber auch schräg gestellt sein oder ganz arg gefaltet. Egal in welcher Lage die Gesteine liegen, wenn sie geschichtet sind, nennt man sie Sedimentgesteine. Das Wort Sediment kommt von einem lateinischen Begriff, sedere, das Absetzen bedeutet oder Ablagern. Denn diese Schichten waren nicht immer hartes Gestein. Diese Schichten entstanden dadurch, dass unter Wasser Schicht über Schicht über Schicht vom Schlamm abgelagert wurde, wie gesagt, unter Wasser. Und wenn die richtigen Mineralien in diesen Schichten vorhanden sind und nachher das Wasser zurückgeht und die Schichten anfangen auszutrocknen, dann gibt es eine chemische Abbindung, ähnlich wie wenn Beton fest wird, und aus den weichen Sedimentschichten werden harte Sedimentgesteine. Und das geht ganz schnell. Es gibt bei uns in der Schweiz, in der französischen Teil von der Schweiz, im Rhonetal, gibt es eine Römersiedlung. Und diese Römersiedlung liegt heute unter Sandstein. Das heißt, der Sandstein ist seit der Zeit der Römer entstanden. Und das war nicht vor langer Zeit. Also Sedimentgesteine können, wenn die richtigen Mineralien in den abgelagerten Schichten vorhanden sind, sehr schnell sich zum Stein erhärten. Zu den häufigen Sedimentgesteinen gehört unter anderem Sandstein. Woher der Sand? In einem turbulenten Bergbach werden viele kleine und größere Steine fortbewegt. Wenn das Wasser richtig turbulent ist, dann können sogar große Granitbrocken auf dem Boden von dem Fluss fortbewegt werden. Man hat bei uns in der Schweiz Experimente gemacht und festgestellt, dass wenn man anfängt mit so einem Granitbrocken und er wird erfasst vom sehr turbulenten Wasser und ständig gerollt unter dem Wasser, nach 10 Kilometern ist dieser Stein, der am Anfang eckig ist, nachher abgerundet, aber wird immer mehr und mehr zerkleinert. Nach 10 Kilometern ist dieser Brocken nur noch Sand. Das geht recht schnell vor sich hin, wenn das Wasser so richtig in Bewegung ist. Also Sand, wie wir das an einem Meeresufer finden, ist nichts anderes als zerkleinertes, vorher bestehendes, also Sandstein, abgelagerte Schichten von zerkleinerten, bereits bestehenden Gesteinen. Granit in der Regel oder andere Kristallingesteine, die unter Wasser zerkleinert werden. Wenn man in den Kalkalpen lebt, dann meint man, Kalkstein wäre das Hauptsedimentgestein der Welt. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt viel Kalkstein, aber das meiste Sedimentgestein ist Schiefer. Schiefer, erhärtete Ton. Und wenn man diese drei Sedimentgesteine miteinander vergleicht, fast die Hälfte von allen unter Wasser abgelagerten Schichten sind erhärtete Tonschichten geworden, also Schiefer. Gefolgt von fast ein Drittel aller Sedimentschichten, Sandstein. Und dann nicht einmal ein Viertel der Kalksteine. Es gibt neben diesen drei Hauptsedimentgesteine auch ein paar andere Gesteine, neben Kalk, Schiefer und Sandstein. Zu den anderen gehört ein sehr schöner Stein, Kreide. Gibt nicht allzu viel, aber was vorkommt, wirklich sehr, sehr schön. Die Sedimentgesteine können auch in sehr vielen verschiedenen Farben vorkommen, je nachdem, was für ein Material darin liegt. Meine Familie und ich, wir lebten 3 Jahre hier in Deutschland, in der Pfalz. 2 unserer 4 Kinder oder dessen Jugendliche sind in der Pfalz geboren. Da gibt es die schönen Buntsandsteine. Je nachdem, was für ein Material darin ist, ganz verschiedene Farben. Nun, das ist alles sehr schön, was wir bis jetzt gesehen haben, auch herrliche Berge, aber ich werde ganz bestimmt einige von euch grauenhaft enttäuschen, wenn ich jetzt behaupte, dass alles, was wir auf den letzten Fotos gesehen haben, ist nicht von Gott geschaffen worden, als er Himmel und Erde schuf. Geben Sie mir noch 10 Minuten Zeit, bevor Sie mich rausschmeißen. Es kommt schon gut. Okay? Also alles, was wir gesehen haben, ist nicht von Gott geschaffen worden, als Gott Himmel und Erde schuf. Ich glaube nicht, dass die Alpen zum Beispiel in 6 Tagen von Gott geschaffen worden sind. Wobei ich das glaube, was in der Bibel steht. Wo zum Beispiel in den 10 Geboten es sehr deutlich heißt, in 6 Tagen hat der Ewige, also Gott, den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Nun, ob sie das glauben oder nicht, das ist eine andere Frage, das ist eine persönliche Überzeugung. Ich persönlich glaube es. Auf jeden Fall sehen wir, dass Gott in seinem Wort offenbart, dass er in 6 Tagen Himmel geschaffen hat und alles, was im Himmel ist. Und das heißt, das ganze Weltall in 6 Tagen. Erde, alles, was auf Erden ist, Meer, alles, was im Meer ist, in 6 Tagen. Unsere Alpen aber nicht. Und die Hügel, die ihr um euch hier herum seht, wo die Weinberge sind und so weiter, die sind auch nicht von Gott geschaffen worden, als Gott Himmel und Erde schuf. Nun, bevor wir auf dieses Aspekt zu reden kommen, was ist mit dem Wort Tag in diesem Zusammenhang gemeint? Ich sage in diesem Zusammenhang, denn das hebräische Wort Yom, das Tag bedeutet, kann 2 ganz unterschiedliche Bedeutungen haben. Es wird gewöhnlich als ein normaler Tag, also 24 Stunden, im wörtlichen Sinn benutzt. Aber genau dasselbe Wort kann auch bildlich gebraucht werden für einen recht langen Zeitraum. Und ich möchte jetzt ein Beispiel zeigen, wie Yom, Tag, im Alten Testament für einen recht langen Zeitraum benutzt wird. Es gibt eine Aussage im Alten Testament, der Tag, der Yom des Ewigen oder des Herrn. Es ist nie die Rede von mehreren Tagen des Herrn, immer von dem Tag des Ewigen. Wenn man aber alle Bibelstellen nachschlägt, und das habe ich gemacht, und jedes Mal, wo diesen Begriff der Tag des Ewigen vorkommt, studiert, dann stellt man fest, dass alle diese Unterereignisse in dem einen, in Anführungszeichen, Tag enthalten sind. Und egal wie man diese auslegt, wir haben auf jeden Fall mit mehr als 24 Stunden zu tun. Nun, warum wird überhaupt das Wort Tag hier benutzt, zumal es einen anderen hebräischen Begriff gibt für einen langen Zeitraum? Warum wird nicht das andere Wort gebraucht? Der Grund, warum das Wort Tag hier benutzt wird, das hat damit zu tun, dass dadurch die ganze Intensität, das ganze Schwergewicht dieses Ereignisses zum Ausdruck kommt. Denn der Tag des Herrn ist die Zeit in Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu Christi, wo Gott leiblich, sichtbar hier auf Erden ist. Jetzt ist er entrückt im Himmel. Jesus ist bei seinem Vater. Aber er wird wieder kommen und man wird ihn sehen. Dann hat Gott wieder hier auf Erden seinen Tag. Im Moment haben wir, wenn Sie wollen, den Tag des Menschen. Da kann jemand aufstehen und Gott verfluchen, Gott verneinen, Gott verspotten. Und in der Regel trifft ihn kein Blitz vom Himmel. Und dann kann er sagen, es gibt keinen Gott, ja, ich lebe noch und so. Ich habe keine Angst vor Gott. Ja, da hat der Mensch seinen Tag. Aber es wird der Tag kommen. Jeder Knie wird sich vor dem Allmächtigen beugen, ob diese Knie sich bis dahin beugen wollten oder nicht. Dann hat Gott seinen Tag. Deswegen wird das Wort so gebraucht. Nun, man könnte dann sagen, okay, wenn Yom Tag als einen langen Zeitraum benutzt werden kann, könnte es sein, dass die Schöpfungstagen 6 lange Schöpfungsperiode im Sinne einer Evolution wären? Tag kann ein langer Zeitraum sein. Könnte sein, dass die Schöpfungstage lange Zeiträume sind. Es hängt immer davon ab, wie ein Wort im Satz gebraucht wird, was es eigentlich heißt. Und es ist nämlich so im Hebräischen, wenn Abend und Morgen mit Yom im selben Satz sind, ist das immer, ohne Ausnahme, ein normaler Tag, 24 Stunden. Und bei allen 6 Schöpfungstagen heißt es, es war Abend, es war Morgen, erster Tag. Abend, Morgen, zweiter Tag. Warum Abend und dann Morgen? Bei uns Juden ist das so, dass der Tag am Abend anfängt. Sobald man 3 Sterne am Himmel sehen kann, hat der nächste Tag angefangen. Warum? Weil bei der Schöpfung, es war zuerst dunkel und dann hat Gott gesprochen, es werde Licht. Also zuerst haben wir die Dunkelheit und dann das Licht. Und deswegen fängt der Tag bei uns am Abend an. Und weil alle 6 Schöpfungstage Abend und Morgen im selben Satz mit Tag haben, dann kann man unmöglich dieses hebräische Wort versinnbildlichen im Sinne von einer langen Periode, sonst müsste man auch Abend und Morgen versinnbildlichen und dann geht der ganze Kontext kaputt. Ob man es glaubt oder nicht, das Wort Gottes offenbart, dass Gott in 6 Tagen, 6x 24 Stunden alles geschaffen hat. Aber vielleicht sagt jemand, aber Herr Wiskin, Sonne, Mond und Sterne sind erst am 4. Tag geschaffen worden. Wie kann es vorher normale Tage geben? Wenn wir von normalen Tagen reden, reden wir von der Länge von den Tagen. Und die wird von der Drehung der Erde bestimmt. Es braucht aber Licht. Und dieses Licht muss von einer Richtung kommen. Die Erde dreht sich und da gibt es Tag und Nacht. Und Licht ist schon am 1. Tag geschaffen worden. Es war noch kein Sonnenlicht, aber Licht ist da. Gott sprach in der Finsternis hinein. Es werde Licht und es ward Licht. Nun, das war noch kein Sonnenlicht. Dieses Licht muss von einer bestimmten Richtung gekommen sein. Die Erde dreht sich. Es wurde Abend, es wurde Morgen. Ein Tag. Auf der einen Seite Nacht, auf der anderen Seite Tag. Ja, aber ein Tag ist für Gott wie 1000 Jahre. Okay, lassen wir die Erde einmal im 1000 Jahren drehen. Dann haben wir 500 Jahre Tag, dann haben wir 500 Jahre Nacht und alle Pflanzen gehen wieder kaputt während der langen Nacht. Geht nicht. Es geht nicht. Gott offenbart, dass die Schöpfungstagen ganz normale Tagen sind. Davon bin ich fest überzeugt. Ich habe aber Geologie studiert. Ich war perdu mit den Jahrmillionen. Und ich weiß am Anfang, wie ich fieberhaft im Wort Gottes nach den Jahrmillionen gesucht habe. Und gedacht, irgendwie kann ich sie da in den Schöpfungstagen finden. Aber es war vergebliche Mühe. Denn das Wort Gottes ist hier sehr klar. Es gibt natürlich naturwissenschaftliche Beobachtungen, die man machen kann heute, die dafür sprechen, dass das Weltall Millionen von Jahren oder Milliarden von Jahren alt ist. Was wir hier sehen, ist eine Galaxie bestehend aus Milliarden von Sternen. Und sie werden normalerweise so weit weg, wenn nicht hier durch ein Teleskop vergrößert, dass diese Galaxie bestehend aus Milliarden von Sternen, sie würde normalerweise am Himmel erscheinen als ein kleiner Lichtpunkt, wie manche hier. Und manche dieser Lichtpunkte hier sind Galaxien, die noch weiter weg sind, sodass sie selbst durch den starken Teleskop nur als kleine Lichtpunkte erscheinen. Nun, nach der heutigen Geschwindigkeit vom Licht, das sehr schnell ist, man hat wissenschaftliche Beobachtungen gemacht, wo man meint, behaupten zu müssen, dass das Licht der entferntesten Sterne so weit weg ist von der Erde, dass es Milliarden von Jahren brauchen würde, bis das Licht überhaupt hier auf Erden eintrifft, um sichtbar zu werden. Und wenn wir natürlich heute diese Sterne sehen können, dann rein naturwissenschaftlich überlegt, müsste das Licht bereits Milliarden von Jahren unterwegs sein, weil es schon hier auf Erden sichtbar ist. Demzufolge musste das Weltall Milliarden von Jahren alt sein. Ja, rein naturwissenschaftlich. Rein naturwissenschaftlich überlegt. Also rein naturwissenschaftlich überlegt, wenn man Jesus Christus leiblich nach seinem Tod gesehen hat, dann müsste man sagen, rein naturwissenschaftlich, er ist nie gestorben. Denn Toten stehen nicht auf. Punkt. Ich habe Biologie studiert. Toten stehen nicht auf. Deswegen würdest du weinen, wenn jemand in deiner Familie stirbt. Denn du weißt, er kommt nicht wieder. Toten stehen nicht auf. Und doch glaube ich, selbst als Biologe, dass Toten auferstanden sind, weil es in der Bibel steht. Denn es lässt sich nicht alles naturwissenschaftlich erklären. Bei weitem nicht. Und so ist es auch mit dem Alter der Erde. Rein naturwissenschaftlich, ohne Berücksichtigung vom Wort Gottes, würde man sagen, Milliarden von Jahren alt. Ist aber nicht. Wir haben hier eigentlich mit einem scheinbaren Alter zu tun. Lass mich das illustrieren. Schöpfung war nicht das Ablaufen von Naturprozessen, wie wir sie heute kennen, sondern Schöpfung geschah dadurch, dass Gott gesprochen hat. Die Himmel, Sternenhimmel, Lufthimmel, sind durch das Wort des Ewigen gemacht. Ihr ganzes Heer, die Sterne, die Planeten, die Vögel in der Lufthimmel, durch den Geist seines Mundes. Schöpfung geschah dadurch, dass Gott Befehle ausgesprochen hat. Es werde und es ward. Es werde und es ward. Also das Natürliche ist übernatürlich geschaffen worden. Aus dem Nichts. Alle Welt fürchtet den Ewigen. Manche sagen, weshalb? Warum? Vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Nein, das will ich nicht. Warum dann? Deshalb, denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Schöpfung geschah übernatürlich. Das Natürliche ist übernatürlich durch Gottes Wort entstanden und hat demzufolge ein scheinbares Alter. Lass mich das kurz illustrieren. Übrigens, es gibt ein sehr gutes Buch auf dem Büchertisch, leider nur noch ein einziges Exemplar, weil ich komme aus Bissingen und Bietigheim und da haben sie mir einiges ausgekauft, ja, wo der das Urknalltheorie, einige von euch werden das in der Schule gehabt haben, von Fachleuten fachlich kritisch hinterfragt wird. Also für diese Aussagen, die ich mache in Bezug auf die Bibel, gibt es auch Fachliteratur auf dem wissenschaftlichen Bereich und ich mache darauf aufmerksam. Und dann gibt es ein ganz super schöne DVD mit herrlichen Weltraumaufnahmen, wo die Frage nachgegangen wird, gäbe es die Möglichkeit, dass irgendwo im Weltall, dass es einen anderen Planet geben könnte wie die Erde, wo Leben entstehen könnte. Und wenn man alle Faktoren, die Leben auf unserer Erde möglich machen, und die müssen alle gleichzeitig da sein, dann kommt man zu dem Schluss, dass das absolut unmöglich ist. Dass es überhaupt hier auf Erden Leben geben kann, kann man nicht natürlich erklären. Denn es müssen so viele Dinge rechtzeitig zusammen vorhanden sein, dass Leben entsteht, dass man kann es nicht vorstellen, dass es einmal geschehen könnte. Natürlich. Aber das ist natürlich nicht natürlich entstanden, sondern übernatürlich durch Gottes Wort. Lass mich das illustrieren. Wir gehen in Weinkeller in Israel. Jesus war auf einer Hochzeitsfest. Es sind nur noch zwei Weinkrüge hier. Die werden bald ausgebraucht. Oh, peinlich, kein Wein mehr. Jesus gab den Diener einen Befehl. Sie sollen Wasser schöpfen und das dem Speisemeister bringen. Und als ein Diener, der Speisemeister, diese Flüssigkeit überreichte, kostete er davon und stellte erstaunt fest, einen sehr guten Wein. Ein guter Wein ist ein ausgereifter Wein. Das geschieht nicht über Nacht. Die ganzen Gärungsprozesse müssen laufen, die ganze Hefebildung und so weiter und so fort. Würde man diesen Weinkenner interviewen und fragen, entschuldigen Sie, welchen Jahrgang hat diesen Wein? Der würde kosten, münden, sagen, Jahrgang, kein Jahrgang, Sekundengang. Denn dieser Wein ist nicht durch die natürlichen Gärungsprozesse entstanden. Dieser Wein entstand dadurch, dass Gott einen Befehl ausgesprochen hat. Es werde und es ward. Der Wein hat freilich ein scheinbares Alter, denn es war ein sehr guter Wein. Das ist aber kein Betrug, das scheinbare Alter. Es steht ja geschrieben und die Diener, die wussten es auch. Und so ist es eigentlich, glaube ich, mit unserem Weltall. Es scheint wahnsinnig alt zu sein, ist aber nicht, wenn wir das Wort Gottes berücksichtigen. Es entstand vor circa 6000 Jahren, würde ich meinen, viel mehr finde ich nicht in der Bibel, dadurch, dass Gott Befehle ausgesprochen hat. Freilich mit einem scheinbaren Alter. Ich meine, die ganze Schöpfung hat ein scheinbares Alter. Wie alt hat Adam ausgesehen? 2 Minuten nach seiner Erschaffung. Was meinen Sie? Wie alt hat er ausgesehen?
Erwachsen.
Ja, aber das ist nur 2 Minuten alt. Baby mit Schnulle. Ja, er ist ein junger Erwachsener. Natürlich, er ist vollkommen geschaffen worden. Hat er einen Bauchnabel?
Nein.
Ja, bitte. Ich meine, wenn Ihr Mann keinen Bauchnabel hätte, man geht baden und alle lachen, weil er keinen Bauchnabel hat. Vielleicht war es wichtig für Eva, dass ihr Mann einen Bauchnabel hatte. Aber er ist nie abgenabelt worden. Ja, er ist nie abgenabelt worden. Er ist geschaffen worden. Und die Früchte, wovon sie essen dürften an den Bäumen, die waren schon reif. Obwohl sie nur ein paar Tage vorher geschaffen worden sind, die Bäume. Stehen Sie, scheinbares Alter. Nehmen Sie das mit. Hilft Ihnen vielleicht, manche Fragen zu beantworten und für andere wird es noch mehr Fragen geben. Das ist okay, Sie können nachher mit mir reden. Übrigens, es gibt zu diesem ganzen Thema, das Alter der Erde und so weiter, ein Heft, das ich selber geschrieben habe. Ich habe Ihnen schon gesagt, ich suchte jahrelang nach den Jahrmillionen in der Bibel und fand sie nicht. Und als ich angefangen habe, Vorträge zu halten, kam immer wieder die Frage, Herr Wiskin, wie alt ist die Erde? Und es war mir ein bisschen müßig, jeden Abend die Frage 10-mal zu beantworten, am nächsten Abend auch. Und so habe ich ein Heft geschrieben, wo es um die Länge der Schöpfungstagen geht, wo es um die Aussage geht, ein Tag ist wie für Gott wie 1000 Jahre. Und ja, wie ist das? Ist die Erde wüst und leer geworden, nachdem sie geschaffen worden ist? Und wie ist es mit der biblischen Chronologie im Verhältnis zu den herkömmlichen Datierungen? Ja? Zum Beispiel die Pharaonen von Ägypten. Ja, kann man das alles unterbringen in 6000 Jahren? Das sind so Dinge, die ich hier gut verständlich behandle. Es gibt meine Arbeit ist eine Bibelarbeit, es gibt eine wissenschaftliche Abhandlung, ein recht brisanter Forschungsbericht, ich kenne den Autor, ist ein sehr gründlicher Mann, wo eine neue Analyse von Steinzeitwerkzeugen spricht für einen schnellen, kurzen Ablauf der frühen Menschheitsgeschichte. Nur ein paar tausend Jahre und keinesfalls Millionen. Interessante Beiträge, falls Sie Interesse haben. Aber jetzt kommen wir zurück zu unserem Thematik. Das, was Sie hier sehen, ist freilich nicht von Gott geschaffen worden, als Gott Himmel und Erde schuf. Übrigens, ich habe gesagt, geben Sie mir noch 10 Minuten. Merken Sie, es kommt schon gut, oder? Aber das, was Sie hier sehen, das ist nicht von Gott geschaffen worden, als Gott Himmel und Erde schuf. Und das sage ich anhand von 2 Büchern. Das erste, die Bibel selber. Nun, ich weiß, die Bibel ist kein Geologiefachbuch. Es ist nicht der Sinn der Bibel, eine vollkommene Erdkunde anzubieten. Aber die Bibel macht Aussagen, die mit Geologie zu tun haben. Denn die Bibel sagt, dass Gott geschaffen hat. Das hat mit der Erdkruste zu tun. Die Bibel sagt, dass die ganze ursprüngliche Erdkruste mit Wasser bedeckt war, sodass damals alle hohen Berge vom Wasser bedeckt waren. Und das wird seine Spuren hinterlassen. Das ist unser Thema heute. Und so werde ich auf jeden Fall Informationen aus diesem Buch benutzen und dann vergleichen mit einem zweiten Buch, mit dem Buch der Gesteine. Man kann nämlich die Sedimentgesteine wie ein Buch öffnen und darin lesen. Es gibt eine sehr interessante Sprache. Man öffnet das Buch freilich mit Hammer und Meißel. Wenn man weiß, wo man zu suchen hat, kann man eine sehr schöne und sehr interessante Sprache finden, die Sprache der Fossilien. Nun, Fossilien sind so häufig und so gewöhnlich für uns, wenn man nur in ein Museum geht, dass man vielleicht vergisst, dass diese wunderschönen Fossilien etwas Abnormales sind. Völlig abnormal, die Entstehung von einem Fossil. Ich meine, diese Seesterne hier, Seeigel, ja, die verlieren, bei dieser Art, die Nadel ganz schnell, die sind sofort weg. Das heißt, diese Seeigel müssen sofort vom Schlamm bedeckt worden sein, damit nicht der Wellenschlag die Nadeln von den toten Tieren wegreißen. Also sehr schnell abgelagert. Ich meine, was ist das Normale heute? Was passiert mit einem Blatt, wenn es in der Erde liegt? Es verwest. Was passiert mit einer toten Katze? Es verwest. Sonst würden Sie beim Umstecken im Garten in diesem Herbst auf lauter Leichen und Skeletten gestoßen sein. Von Katzen und Hunden und Fuchsen und Hasen und Menschen und alles, was in den letzten paar tausend Jahren hier in der Gegend gestorben ist. Das wäre alles noch im Boden. Aber das findet man nicht. Und doch die Fossilien sprechen davon, dass es Millionen von Lebewesen früher gegeben hat, einschließlich Menschen, die man aus Fossilien findet, die nicht, wie das normal der Fall ist, verwest sind. Es gibt nämlich in der Natur einen natürlichen Kreislauf. Nach dem Sterben Zerfall und Verwesung. So entsteht Kompost, so entsteht Muttererde. Ja. Und es gibt 3 Prozesse von Zerfall und Verwesung. Erstens mechanische Zerstörung. Ein Kind am Ufer, der Muschel finden will, macht Bekanntschaft mit dieser mechanischen Zerstörung. Oh Papi, das wäre so ein schöner Muschel und jetzt ist er halb kaputt. Das ist die mechanische Zerstörung. Die Wellen hin und her, die Muscheln schlagen aneinander und am Ende gibt es nur noch Muschelsand. Das geht ganz schnell. Mechanische Zerstörung. Zweitens, in der Natur, im Boden, wie auch im Wasser, in der Luft, gibt es natürliche Säuren. Und so kann es so eine chemische Auflösung von Hartteilen zum Beispiel kommen. Aber diese chemischen Prozesse brauchen Sauerstoff. Lass mich ein Beispiel von chemischer Auflösung zeigen. Wir haben hier auf dem Tisch vorn wunderschöne Turmschnecken. Die Innereien sind verwest und Schlamm ist in diesen Hohlräumen hineingedrungen. Nun, wenn diese Schnecken nicht sehr tief liegen im Schlamm, da gibt es Säuren im Wasser oder im Schlamm. Und wenn Sauerstoff vorhanden ist, können diese Schalen aufgelöst werden. Und nachher hat man nur noch den Steinkern. Die Schale ist weg. Nur noch der erhärtete Schlamm, der in den Hohlraum hineingedrungen ist, bleibt als Steinkern. Die Schale ist chemisch aufgelöst worden. Natürlich der Hauptprozess, die Wirkung von kleinen Lebewesen, die ebenfalls Sauerstoff brauchen. Und so entsteht aus Pflanzen und Tierresten Erde. Und die Pflanzen wachsen in der Erde, die Tiere fressen den Pflanzen. Und so gibt es in der Natur diesen Kreislauf. Und damit ein Fossil entstehen kann, müssen die Lebewesen so schnell und so tief unter Schlamm begraben werden, dass es keine mechanische Zerstörung mehr gibt, Wellenschlag, so tief, dass kein Sauerstoff mehr vorhanden ist, sodass es keine chemische Auflösung und keine Wirkung von kleinen Lebewesen gibt. Und solche Ablagerungen, wo Tonnen von Material plötzlich oben auf Massenfriedhöfe abgelagert werden, das gibt es heute nicht. Sodass heute entstehen kaum, wenn überhaupt, Fossilien. Aber in der Vergangenheit entstanden Milliarden von Fossilien dadurch, dass Schlammschichten schnell abgelagert wurden, sodass die Lebewesen darin in zum Teil sehr schönen und hervorragenden Zustand erhalten bleiben. Aber absolut ungewöhnlich. Das Gewöhnliche ist Verwesung oder mechanische Zerstörung oder chemische Auflösung, auch die Hartteile. Ein Fossil ist etwas Außergewöhnliches, auch wenn es Millionen davon gibt. Es gibt heute einfach nicht die Ablagerungsbedingungen, die dazu führen könnten. Die hat es aber früher gegeben. Nun, in einem Bergbach werden allerlei Sedimenten fortbewegt. Ton, Kalk, Sand, kleine und größere Steine. Und solange das Wasser genug Kraft hat, werden die Sedimenten immer weiter fortbewegt. Aber jetzt zeige ich euch ein Ende vom Winter, ziemlich trocken gelegter Schweizer Stausee. Im Sommer wird dieser See aufgefüllt sein bis hier oben, ja, mit Wasser, Schmelzwasser von den Gletschern und Schnee ringsherum, ja. Und hier ist das Wasser in einem Bach so richtig, jetzt ist Winter, alles ist gefroren, es kommt kein Wasser nach, aber im Frühling, Sommer und Herbst kommt sehr viel Wasser her und man sieht, da wird nichts abgelagert. Aber sobald das Wasser sich verteilt über die ganze Seefläche, lässt die Energie überall nach und die Sedimenten werden unter dem Wasser schichtweise abgelagert. Hier war Strömung, wenig abgelagert, hier weniger und hier noch weniger. Die Sedimenten werden, sobald das Wasser nicht mehr genug Energie hat, um die Sedimente zu transportieren, da werden diese Schlamm wird schichtweise abgelagert. So entstehen Sedimentschichten. Nun, wenn heute ein toter Hund hier drin liegen würde, wird man das Viech nachher nicht als Fossil finden. Denn das liegt viel zu nah an der Oberfläche, da gibt es Sauerstoff, alles, auch die Knochen, werden aufgelöst. Aber in der Vergangenheit sind unheimlich viele Schichten so schnell abgelagert worden, dass die Lebewesen, die darin begraben waren, nicht mehr in Kontakt kommen mit Sauerstoff, nicht mehr hin und her vom Wasser bewegt wurden und so geschützt unter Tonnen von Sedimenten, Entschuldigung, konnten diese Lebewesen so Fossilien werden. Wenn wir allerdings, hier diese Schichten anschauen, dann könnte man meinen, unheimlich viel Dreck, das muss unheimlich lang gebraucht haben, bis all das abgelagert worden ist. Nehmen wir als Beispiel den Bodensee. Im Bodensee werden jährlich, man schätzt circa 2 bis 3 Millimeter Schlamm auf dem Bodenseeboden abgelagert. Und jetzt nehmen wir den Bodensee als Maßstab, ein paar Millimeter pro Jahr, und da fangen wir an zu datieren. Ja, 1 Jahr, 2 Jahr, 3 Jahr, boah. Es muss Millionen von Jahren gebraucht haben, bis all das Zeug abgelagert worden ist. Der Bodensee ist bitte schön nicht Maß aller Dinge. Es gibt eine Wissenschaft, die Sedimentologie. Und die Sedimentologen können im Labor unter kontrollierten Bedingungen Sedimentschichten entstehen lassen und studieren. Und die haben festgestellt, dass wenn das Wasser besonders turbulent ist, dann werden die Schichten oft sehr schräg abgelagert. Oder wenn das Wasser so richtig wirbelt in verschiedenen Richtungen gleichzeitig, dann werden die Sedimente ineinander gewoben wie ein Zopf. Und dann redet man von Kreuzschichtung. Und das kann man auch heute beobachten. Das ist ein Schwarz-Weiß-Foto, das ich in einer meiner Universitäts-Nachschlagwerke abfotografiert habe. Hier unten sind dieselbe Schichten skizziert. An der höchsten Stelle sind diese Schichten etwa 13 Meter hoch. Die sind stark schräg und auch kreuzgeschichtet, was wiederum dafür spricht, dass diese Sedimenten, das ist weicher Schlamm, das ist noch nicht Stein, dass diese Sedimenten sehr schnell abgelagert worden sind. Was heißt sehr schnell? Man weiß, wie diese Sedimenten entstanden. Ja, 13 Meter hohe Sedimente, das sind so hoch wie dieser Baum hier. 13, also von 3 bis 13 Zentimetern, Meter Sedimenten in nur 2,5 Tagen. Und zwar während 2 Überschwemmungen, kleine Überschwemmungen im westlichen USA vor einigen Jahren. 13 Meter Dreck, 13 Meter hoch, in 2,5 Tagen. Das ist nicht schlecht für Dreck. Da war was los. Man kann sogar an den Schichten sehen, die beiden Ablagerungen, 57 und 59. Die höchste Stelle 13 Meter und gesamthaft dauerten diese beiden zusammen nur 2,5 Meter. Sedimentschichten können wahnsinnig schnell entstehen. Und wenn man die Sedimentschichten weltweit in den Gesteinen betrachtet, dann stellt man fest, dass die allermeisten Sedimentgesteine schräg oder kreuzgeschichtet sind. Manchmal sieht man die Strömung so richtig im Stein. So dass der Regel war damals, dass die meisten Sedimentschichten unter sehr turbulenten Bedingungen unter Wasser abgelagert worden sind. Übrigens, vielleicht kennen Sie so Kirchen oder alten Gebäuden mit Sandstein. Schauen Sie die Schichten an. Sie sehen diese Kreuzschichtung. Ich habe auch ein Beispiel hier auf dem Tisch vorn. Nun, auf der anderen Seite, das meiste Gestein der Erdkruste ist nicht geschichtet. Das meiste Gestein ist massig, also nicht geschichtet, wie diesen Stück Granit. Und das kann man Massengestein nennen, ganz neutral. Und wenn man die äußeren 16 Kilometer der Erdkruste betrachtet, dann stellt man fest, dass von den äußeren 16 Kilometer der Erdkruste 95%, fast alle Gesteine, Massengesteine sind wie Granit. Und es gibt in der äußeren 16 Kilometer der Erdkruste eigentlich nur 5% Sedimentgesteinen, also Schiefer, Sandstein und Kalk. Aber warum sieht man so viel Sedimentgesteine, wenn es eigentlich so wenig sind? Der Grund, warum man so viel sieht, die liegen ja oben darauf. wenn wir flächenmäßig das betrachten, worauf man läuft, 75% der Erdoberfläche ist mit Sedimentgesteinen bedeckt. Und selbst an dem Viertel der Erdoberfläche, wo die Ur-Erdkruste zum Vorschein kommt, gab es in der Vergangenheit ebenfalls Sedimenten oben drauf, die aber während der Eiszeit in Schweden, in Kanada und Grönland und so weiter wieder weggekratzt worden sind, bis auf dem Grundgestein. Nun, ich möchte anhand von biblischen Informationen, verglichen mit dieser Information, die wir aus dem Buch der Gesteine gewonnen haben, behaupten, als Gott unsere Erde ursprünglich geschaffen hat, schuf er eine Erdkruste, und zwar, er sprach und es geschah, es ist nicht langsam abgekühlt und so, er schuf eine Erdkruste, die praktisch nur Granit und andere Massengesteine war. Und dass die Sedimenten mit den vielen toten Lebewesen darin, Fossilien also, später, nicht während der Schöpfung, später entstanden sind, erahnen sie, dass es vielleicht doch gut kommen könnte. Es hat ein bisschen mehr gedauert als 10 Minuten, aber ja, vielen Dank für Ihr Geduld. Nun, wenn man an Fossilien denkt, denkt man natürlich an so exotische Dinge wie Dinosaurier, ja. Aber mehr als 90% von allen Fossilien sind Lebewesen, die man heute noch kennt. Wie diesen völlig normalen, was ist das? Ein Frosch, ja, stinknormaler Frosch, abgesehen davon, dass er plattgedrückt ist im Stein, ja. Und jetzt wollen wir diese Information, die wir aus dem Buch der Gesteine gewonnen haben, vergleichen mit dem, was im Schöpfungsbericht steht. Am Ende vom allgemeinen Schöpfungsbericht heißt es, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend, es wurde Morgen, 6. Tag. Gottes Urteil, also über die ursprüngliche Schöpfung, alles sehr gut. Nun, was wir in den zuoberst liegenden Sedimentschichten gesehen haben, ist zwar sehr interessant und sehr schön, aber nicht sehr gut für den Frosch und Milliarden von anderen Lebewesen, die in vielen Fällen erstickt im Schlamm unter Tonnen von Dreck plattgedrückt sind. Das ist nicht sehr gut. Und deswegen habe ich meine liebe Mühe mit der Gedanke, dass Gesteine mit toten Lebewesen darin während der Schöpfung entstehen könnten. Denn Gott schuf Leben und nicht Tod. Die Entstehung von einem Fossil ist nicht besonders schön. Hier haben wir ein sogenanntes Fischsaurier. Es ist gar kein Fisch, es ist eine Echse. Saurier bedeutet Echse. Aber das ist im Wasser lebende Echse. Man hat sie zwischen Stuttgart und Ulm gefunden, bis 10 Meter lang. Sie kennen wahrscheinlich Holzmaden und das Urweltmuseum, Haufmuseum und so weiter. Ja, da kann man prächtige Exemplare sehen. Oder im Löwentormuseum in Stuttgart kann man sie auch sehen. Nun, die meisten Echsen legen natürlich Eier. Aber diese Echsen haben ihre Junge im Wasser lebendig zur Welt gebracht, sind lebend gebärenden Echsen. Und in Stuttgart gibt es sogar ein Muttertier, ziemlich lang, und bei der hinteren Flosse ein kleines Embryo. Das ist aber keine versteinerte Geburt, was Sie hier sehen. Denn eigentlich ist der Kleine zu klein, um außerhalb von der Mutter zu sein. Und wenn wir es näher anschauen, es ist zerquetscht. Was ist wahrscheinlich geschehen? Muttertier von viel Schlamm erfasst, der Schlamm wiegt schwer auf die Innereien und der Kleine hinausgequetscht worden. Sehr gut, das ist nicht sehr gut. Das ist ja grauenhaft. Und von daher kann ich möchte nicht behaupten, dass dieses Gestein hier während der Schöpfung entstanden ist, denn Gott schuf Leben und nicht Tod. Nun, wenn Sie gelegentlich zu uns in die Alpen kommen und Sie Christen sind, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Sie anfangen zu schwärmen, wie wunderbar hat Gott das alles geschaffen. Ja, äußerlich wunderbar, aber innerlich ein Riesenfriedhof bis an der oberste Gipfel. Es ist ein Wunder, schöner Friedhof, voll tote Lebewesen, zerquetscht, zerrissen, zermalmt, unter Tonnen von Material abgelagert. Gott hat unsere Alpen nicht geschaffen, als er Himmel und Erde schuf. Denn als er Himmel und Erde schuf, war alles noch sehr gut. Und er schuf Leben und nicht Tod. Und das ist ein Friedhof. Natürlich hat Gott unsere Alpen nicht geschaffen. Hat Gott unsere Alpen geschaffen. Ich habe nicht gesagt, Gott hat unsere Alpen nicht geschaffen. Punkt. Ich habe gesagt, Gott hat unsere Alpen nicht geschaffen, als er Himmel und Erde schuf. Denn als er Himmel und Erde schuf, war alles noch sehr gut. Aber was hier drin ist, auch wenn äußerlich schön, ich meine, Friedhof kann äußerlich schön sein, ein paar Blumen und so und Bäume, sieht nett aus, ja. Aber was da an Vermoderung unter der Erde geschieht in einem Friedhof, das ist nicht sehr schön. Und was hier geschehen ist, wo Milliarden von Lebewesen plötzlich ausgelöscht sind oder Tonnen vom Schlamm begraben, das ist nicht sehr gut. Also ich denke nicht, dass die Alpen sich durch die Schöpfung erklären lassen. Also lesen wir nochmals in der Bibel. Gott sah die Erde und siehe, sie war sehr gut. Jetzt ist sie aber nicht mehr sehr gut. Aber wir sind auch nicht mehr im Schöpfungsbericht. Wir sind in der Zeit unmittelbar vor der Sintflut. Es sind unterdessen etwa 1500 Jahre Weltgeschichte abgelaufen. Und als Gott nach dieser langeren Zeit die Erde betrachtet, siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch, das sind nicht nur Menschen gemeint, sondern auch Tieren, alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Die Lebewesen, Menschen und Tieren, handeln nicht mehr so, wie Gott es ursprünglich geplant hat. Und wenn man die Fossilien betrachtet, merkt man, dass sie eben zu einer solchen Zeit entstanden sind, wo alles Fleisch schon längst seinen Weg auf Erden verdorben hat. Da haben wir wieder einer von diesen schwimmenden Echsen, große Flossen zum Schwimmen, große Augen, Rücken grad, Rippen. Und jetzt, ach wie süß, Baby wartet im Mutter auf die Geburt. Ist überhaupt nicht süß, ist kein Baby. Ist ein Teenager und liegt nicht im Mutterleib, sondern im Magen. Denn diese Tiere hatten Riesenmäuler, konnten große Fische und kleine Artgenossen auffressen. Wenn deine Mutter dich fressen würde, wäre das sehr gut? Nein. Nee, also wirklich nicht, ja. Also, was wir da vorher gesehen haben, ist nicht sehr gut. Das ist ein Verderben des Weges auf Erden. Die Fossilien sind zu einer Zeit entstanden, wo alles Fleisch schon längst seinen Weg auf Erden verdorben. Denn Gott hat es überhaupt nicht geplant, dass Tiere einander auffressen. Jetzt gehen wir zurück zum Schöpfungsbericht. Ein Vers bevor es hieß, alles sehr gut. Was lesen wir da? Allen Tieren der Erde, Löwen, allen Vögeln des Himmels, Mäusebuzard, der Falk, allem, was sich auf der Erde regt, Spinnen und Schlangen, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben und es geschah so. Ob wir das glauben oder nicht, die Löwen haben Gras gefressen wie das Rindvieh. Löwen können das übrigens. Ein Ehepaar hat ein Babylöwe aufgezogen, 2 Jahre lang, Fleisch ist teuer, nur mit Kraut gefüttert, prächtiges Tier, Verdauungssystem, Gebiss, alles wurde mit dem Kraut fertig. Und übrigens, wenn der Schöpfer wieder kommt, geht es wieder zurück zum ursprünglichen schöpfungsmäßigen Ordnung. Jesus Christus, Nachkommen von David, Davids Vater hieß Isai. Diese Prophezeiung in Jesaja 11 spricht von der Zeit. Ein Spross wächst aus dem Baumstamm Isais, also in der Endzeit. Ein Nachkommen von Isai, von David. Dann wird, wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird der Wolf beim Lamm zu Gast sein, die Kuh wird neben dem Bären weiden und ihre Jungen werden beieinander liegen. Der Löwe frisst dann Häcksel wie das Rind, wenn Jesus Christus, Schöpfer, wiederkommt. aber im Moment alles Fleisch hat seinen Weg auf Erden verdorben und so in der Regel fressen Löwen kein Gras. Ich habe einen anderen Vortrag, wo ich Beispiele von krautfressenden Uhus, krautfressenden Spinnen und so weiter zeige. Das ist alles möglich. Aber bleiben wir einfach dabei. Die Erde, als Gott die Erde gesehen hat, nach etwa 1500 Jahren, alles Fleisch hat seinen Weg auf Erden verdorben. Wieso kommt es dazu? Ja? Also dieses Gestein hier, mit so einer Sehne drin, man kann nicht sagen, das ist Schöpfung. Denn Gott hat die Tiere geschaffen, nicht um einander aufzufressen, sondern Kraut zu fressen. Dieses Fossil muss später entstanden, lange nach der Schöpfung, zu einer Zeit, wo alles schon längst seinen Weg auf Erden verdorben hat. Um das zu erklären, nehme ich ein paar Szenen aus einem anderen Vortrag. Seit wann gibt es den Teufel? Und da wird berichtet von einem sehr hohen Engel. Die Engel sind zwar niedriger als Gott, aber höher als die Menschen. Und Gott gab aber nicht Engeln, sondern Adam und somit Adams Nachkommen den Auftrag, die Schöpfung zu verwalten. Und das scheint einer von den ganz hohen Engeln nicht gefallen zu haben. Er hat gemeint, wahrscheinlich er musste die Schöpfung verwalten. Und da lesen wir davon in Hesekiel 28, so spricht der Herr, der Ewige, weil sich dein Herz, du hoher Engel, erhoben hat und du gesagt hast, Gott bin ich, weil du dein Herz erhebst, als wäre es Gottes Herz, eine Rebellion im Himmel von Engeln gegen Gott. Ich verstieß dich vom Berg Gottes, du schirmender Cherub. Ein Cherub ist ein sehr hoher Engelfürst und dieser hat den Thron Gottes abgeschirmt. Wegen deiner Schönheit wurde dein Herz hoch hinaus. Du hast gemeint, du bist der Best, du bist der Superengel und du müsstest die neue Schöpfung verwalten. Nein, hat Gott das anders gesehen. Dieser Engel hat rebelliert. Wegen deiner Schönheit wollte dein Herz hoch hinaus. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen zunichte gemacht. Das kann auch Sportler geschehen. Die sind hübsch, die sind geschickt. Ja, ich, wow. Ja, Frauenschwärmen, Ronaldo und ja, wie schnell kann ein solcher in Ungnade fallen? Und dann kommt dieser Engel hier auf Erden, um womöglich mindestens hier auf Erden die Herrschaft an sich zu reißen. Da kam er zu den ersten Menschen und sagte, ihr könntet wie Gott werden. Versuch's mal. Und als die Menschen Gottes Warnung missachtete und der Teufel mehr Glauben schenkte als Gott, verlor der Mensch die Fähigkeit und auch das Recht, unsere Erde zu verwalten. Heute wissen wir, dass die ganze Welt in der Macht des Bösen, des Teufels steht. Und das hat Konsequenzen für die Menschen und auch für die Natur. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt seit dem Sündenfall noch vor Schmerzen stöhnt. Die Schöpfung ist nicht mehr das, was sie war. Es gibt ein sehr interessantes, sehr wichtiges Heft auf dem Büchertisch, Sündenfall und Biologie. Bringen wir unsere Kinder ja bei, dass die Schöpfung schön ist, aber helfen wir ihnen auch zu verstehen, warum es so viel Grauenhaftes in der Schöpfung gibt, fressen und gefressen werden. Wenn die eigene Hauskatze eine halbtote Maus nach Hause schleppt und das arme Viech, das immer noch am Quietschen ist, quält. Und man schaut die Katze in die Augen und diesen grauenhaften Blick von der sonst liebe Büssi, ja, mit der halbtoten Maus oder Vogel, blutverschmiert in der Schnauze. Ja. Da müssen die Kinder auch verstehen, warum es solche Dinge gibt. Warum es Krieg gibt. Warum es Terror gibt. Warum es Umweltkatastrophen gibt und so weiter und so fort. Sündenfall und Biologie ist ein sehr wichtiges Heft, wenn wir verstehen wollen, wie die Schöpfung verändert worden ist durch den Sündenfall des Menschen. Es geht um Schönheit, aber auch um Schrecken der Schöpfung in diesem Heft. 1. Mose 6. Gott hat festgestellt, alles Fleisch hat seinen Weg, werden verdorben. Konsequenz, der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, von Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Da sprach Gott zu Noah, siehe, ich will sie verderben. Sie haben ihr Weg auf Erden verdorben, ich werde sie verderben. Und da gab es die Sintflut. Aber ich werde sie verderben mit der Erde. Denn die Sintflut war eine gewaltige Katastrophe von unvorstellbarem Ausmaß. Wenn ich am Radio höre, sintflutartige Regenfällen, dann denke ich, der hat keine Ahnung. Sintflutartige Regenfällen, das sind 40 Tage, 40 Nächte ohne Unterbruch und nicht 2 oder 3 Tage. Und die heutigen Überschwemmungen sind nichts im Vergleich zu der Zeit, als die ganze Erde unter rasendem Wasser war. Diese Wasser der Sintflut waren in Bewegung, aus Gründen, die ich nach einer Pause zeigen werde. Nun, man könnte sagen, hier haben wir Wasser, hier haben wir Schlamm, hier haben wir die ideale Bedingungen für die Entstehung von Fossilien. Aber nicht für die landlebende Lebewesen, nicht für die Menschen, nicht für die Reptilien und Säugetiere und so weiter. Denn bis sie heruntergespült werden mit dem ganzen Gestein, überlegen Sie, was mit ihren Skeletten geschieht. Wenn ein Granitbrocken nach nur 10 Kilometern nur noch Sand ist, diese Knochen sind im Nu kaputt. Und ich habe ein Beispiel hier auf dem Tisch von Knochenstein. Lauter kleine gebrochene Hartteile. Ja. Und das findet man in vielen Sedimentschichten. Siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Ja, aber wir haben viel Schlamm, wir haben eigentlich ideale Bedingungen für die Entstehung von Fossilien. Ja, aber nicht, wenn ein langer Transportweg hinterlegt wird. Aber die Tiere, die schon im Wasser leben, nicht alle, aber die im Uferbereich, wenn der Schlamm einfach von oben kommt, wumpf, und die liegen unter ein paar Tonnen Sedimenten, ohne dass sie wesentlich transportiert wurden, dann wird man solche Lebewesen als Fossil finden. Und das Interessante ist, in den zu unters liegenden Sedimentschichten weltweit findet man nur wasserlebende Lebewesen. Die Menschenfossilien und die Fossilien von Reptilien und Säugetieren, die man findet, die liegen in den oberen Schichten und die sind wahrscheinlich nicht einmal während der Sintflut selber entstanden, sondern während einer Serie von nachsintflutlichen Folgekatastrophen, die nicht mehr weltweit waren. Ich werde nach der Pause ein bisschen davon reden. Nun, diese Lebewesen hier, Haifische und Muscheln und Schnecken und Seelilien und so weiter und Tintenfische, viele davon gibt es heute noch. Aber man findet bei den Fossilien auch solche Lebewesen wie diese Trilobiten, die gibt es gar nicht mehr. Die sind begraben worden mit anderen Fossilien von Lebewesen, die es heute immer noch gibt, aber die gibt es nicht mehr. Sind sie also primitiv und leben einfach nicht mehr, weil sie so primitiv sind? Sie sind überhaupt nicht primitiv. Was macht meine Hand hinter deinem Kopf? Was macht meine Hand hinter deinem Kopf? Ja? Da muss der Trilobit gar nicht Angst davor haben, was der Hand hinter dem Knopf macht. Denn er hat nicht ein Auge, sondern wie Bienen viele. Und die schauen gleichzeitig in allen Richtungen. Stell dir vor, du hättest solche Augen. Du wüsstest, was dein Bruder hinter deinem Rücken tut. Ja, und was der Papi macht und der Mami und so. Wow, das wäre was. Das ist nicht primitiv. Doch, diese Lebewesen gibt es gar nicht mehr. Wir wissen nicht, weshalb. Die Lebewesen, die man findet, schnell und tief begraben, so richtig gestoppt, am Ende ist eine Spur, ja. Das sind Lebewesen, die im Tiefsee gelebt haben und einfach zugeschüttet worden sind vom Schlamm von oben, ohne langen Transportweg. Es gibt ein Buch für interessierte Leser, für Laien, Sie können es auch verstehen, wenn Sie Zeit dazu nehmen, wo vieles, was ich behandle, behandelt wird und auch einiges mehr. Es werden verschiedene mögliche Erklärungen für die Sedimentschichten gebracht im Lichte der Bibel, also für die, die weiterlesen wollen. Eine Frage, die ohne weiteres aufkommen kann: Warum findet man keine Fossilien von Menschen zusammen mit denen von Dinosauriern? Es hat einen Geruch gegeben, man hätte sowas gefunden, Fußabdrücke von Dinosauriern, Menschen zusammen. Nein, es war eine Fehldeutung. Warum? Wieder ein Buch für die, die ein bisschen denken wollen und studieren wollen. Der Mensch in der geologischen Zeittafel. Warum kommen Menschenfossilien nur in den obersten geologischen Schichten vor, nicht in den so unterliegenden? So ein bisschen von der Antwort habe ich schon gegeben. Das ist Literatur zum Weiterstudieren. Wenn Sie mit Kindern zu tun haben, als Eltern, Lehrer oder Kinder- und Jugendarbeiter in dem Alter, wo Sie sich für Dinosaurier interessieren, da gibt es ein super Heft, nicht für die Kinder selber, sondern für die, die mit den Kindern arbeiten. Und da gibt es allerlei Arbeitsblätter, die man fotokopieren kann, Lieder, Puzzles und so weiter, um Dinosaurier im Lichte der Bibel zu behandeln. Wir werden oft richtig überfordert als Eltern. Die Kinder kommen von der Schule nach Hause und reden von Urvogel und all diese Dinge. Es gibt ein super gutes Buch, ein kritisches Lehrbuch, wo Evolution hinterfragt wird, von ehemaligen Evolutionisten, die wie ich umgedacht haben. Aber dieses Buch ist nur geeignet für Gymnasiasten im letzten Jahr vom Gymnasium aufwärts, Studenten und die, die schon studiert haben. Also da geht es um Schule in der 12. oder 13. Schuljahr. Ich glaube, ich habe jetzt 12. bei euch. Ein anderes Buch für Eltern, Lehrer und Jugendliche, nicht für die, die im Gymnasium studiert haben, und für Jugendliche ab 16 Jahren, Leben woher? Also wenn ich ein Buch empfehlen würde als Nachschlagwerk, wo man viele Informationen hat über Neandertaler und Urvogel und alle diese Dinge und Ursuppe und Urkanal und alles Urige, dann wäre es dieses Buch. Das ist sehr, sehr gut für Familien und für Kinder- und Jugendarbeiter. Suchen Sie etwas für ein kinderreiche Familie zum Weihnachten. Die Familie muss entweder einen willigen Vater oder Opa haben. Und dann wäre dieses Buch super. Es sind Anleitungen, Beschreibungen von Experimenten, die die Schöpfungstage illustrieren. Macht viel Spaß. Man hat es auch in der Jungschar gebraucht, aber super für Familien. Wir haben auch DVDs. Hat die Bibel doch recht, da geht es um Schöpfung und Evolution, privilegierter Planet, habe ich schon erwähnt, dem Geheimnis des Lebens nahe, das behandelt die sogenannte Intelligent Design. Es gibt tausende von Wissenschaftlern weltweit, die meisten von ihnen gar keine Christen, die sagen, wir können alle diese komplexen Strukturen in der Natur, meine, ein Bakterium ist unheimlich komplex, wir können das ohne einen Planer, ohne einen Designer gar nicht erklären. Und die sagen, die Evolutionslehre reicht nicht, um die Komplexität des Lebens zu erklären. Und das behandelt dieses sogenannte Intelligent Design. Diese DVDs kann man in Hausbibelkreisen benutzen, um ein Gespräch anzufangen, Jugendstunden, Freizeiten könnte man ein oder zwei zeigen, Familienfesten, zweiter Weihnachtstag, wenn die Gespräche flauen ab, dann zeigt man so einen Film, dann kommt Leben in die Bude wieder. Vereinstreffen, Naturvereine, Sportvereine, Schule, im Spital und Altersheim haben die Leute oft Zeit und man kann so etwas zeigen. Ja, dieses, das ist meine Frau's Lieblings-DVD auf dem Gebiet. Es ist sehr humorvoll, aber ganz ernst. Es ist ein jüdischer Journalist in den Staaten, der sich gefragt hat, warum werden Leute, die nicht bereit sind, an die Evolution zu glauben, verfolgt? Warum werden sie expelled? Warum werden sie aus ihren Instituten an der Uni gestoßen? Warum verlieren sie ihre Forschungsgelder? Warum werden die Lehrer, ganz gute Lehrer, ihre Stelle verlieren? Und er ist dahinter gekommen, es gibt weltweit Organisationen, die überall Leuten, die bereit sind, selber zu denken und nicht einfach bla 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 weiterzugeben, was alle meinen richtig sei, wie die grauenhaft behandelt werden. Sehr scharfsinnig, aber fair. Und mit einer Portion vom trockenen jüdischen Humor gewürzt. Also, solange Vorrat, ist nicht mehr viel auf dem Büchertisch. Wir haben bis jetzt von Hartteilfossilien gesprochen. Wir werden gleich zu einer Pause kommen. Schalen, Knochen und so weiter. Aber diese Lebewesen, die bestehen nicht nur aus harten Teilen. Ja? Sie bestehen auch aus Fleisch und Blut. Die bestehen aus Weichteilen. Was geschieht mit der ganzen organischen Masse? Ob die Leichen auseinandergerissen werden oder ob die Tiere ganz begraben werden. Es werden nicht nur Skeletten begraben, es wird auch Biomasse begraben. Ich meine, stellen Sie sich vor, heute Abend gäbe es hier im Flein eine Überschwemmung. Wir liegen alle unter 500 Meter Schlamm. Man findet unsere Fossilien in einigen Jahren. Was findet man? Knochen, Schädel. Aber du bestehst nicht nur aus Knochen und Schädel. Wo sind die ganzen Weichteile? Wo sind die ganzen organischen Fette? Es gibt eine Menge Fett hier heute Abend. Wo findet man das? Unter Tonnen von Sedimenten, unter Ausschluss von Sauerstoff, unter Druck, man kann es im Labor nachvollziehen, werden diese organischen Weichteile nicht verwesen, die werden chemisch umgewandelt in ein brennbares Fossil, das man Erdöl nennt. Erdöl ist nichts anderes als chemisch umgewandelte Biomasse unter Druck ohne Sauerstoff. Ich zeige euch drei Skizzen aus einem deutschen Hochschulbuch über die Entstehung von Erdöl. Sein Schema von einem werdenden Sandstein, das sind die Sandkörner. Hier sind die chemischen Verbindungen, die Mineralienverbindungen, die die Sandkörner aneinander zementieren. Ein Stein ist am Werden. Das ist alles unter Wasser abgelagert, deswegen gibt es zwischen den Sandkörnern noch Porenwasser und dort darin chemisch umgewandelte Biomasse, also Erdöltröpfchen. Erdöl ist aber leichter als Wasser und so steigt es durch die Sedimenten hindurch, bis es an eine undurchlässige Tonschicht gelangt. Das wird später Schiefer, aber in diesem Stadium noch Ton, und da kann es nicht weiter. Aber das Erdöl ist derart verdünnt, überall auf die ganze Erde verteilt, dass es unbrauchbar wäre für Menschen. Aber dann kommen die Kontinenten in Bewegung. Wir reden davon nach der Pause. Und so werden diese frisch abgelagerten Schichten von der Seite unter Druck kommen, die werden hochgefaltet, die werden aneinander vorbei geschoben und so entstehen verschiedene Arten von Erdölfallen, wo dieses chemisch umgewandelte Biomasse zusammen mit dem oft vorhandenen Erdgas dann konzentriert in einer Falle hochgepumpt werden kann. Wenn wir sehr viel Erdöl in Saudi-Arabien finden, heißt es nicht, dass die meisten Menschen und Tiere vor der Sintflut in Saudi-Arabien gelebt haben. Es heißt, dass dort die Lagerstätten sind, wo das ganze Zeug hinfließt. Und dort kann man es hochpumpen. Nun, ich war nicht dabei und deswegen ist das nur eine Theorie. Es ist eine Theorie, die basiert auf wissenschaftlichen Beobachtungen, Experimenten, man kann es im Labor machen, und auf biblischen Informationen. Wenn diese Theorie stimmt, dass Erdöl nichts anderes ist als chemisch umgewandelte Biomasse aus der Zeit der Sintflut und der nachsintflutigen Folgekatastrophen, und jetzt fahren Sie nachher nach Hause, überlegen Sie, was Sie da alles womöglich im Motor verheizen. Es gäbe interessante Gespräche. Hast du deine Zähne schon geputzt heute Abend?
Nö.
Du wirst wohl deine Zähne putzen sollen nachher. Hast du überhaupt eine Zahnbürste?
Ja.
Aus was? Holz, Metall, Stein, aus was?
Aus was? Weiß nicht.
Weißt du?
Kunststoff?
Kunststoff. Weißt du, woraus der Kunststoff gemacht wird? Jetzt wird es interessant. Erdöl. Überlege mal, was du da im Mund hast, Mann. Deine Mutter ist bestimmt dankbar, dass ich ihr das mitgeteilt habe. Also viel Spaß heute Abend beim Zähneputzen. Was du da alles im Mund hast. Yeah. Ich denke, wir müssen irgendwie eine Pause machen, um das alles zu verkraften. 10 Minuten Pause, dann geht's weiter.